Also wenn man die Bildschirmzeit sieht, kann man sich wie so fragen, hey, will ich meine Zeit wirklich einfach in das investieren? Und das ist wie, ich glaube, viele Menschen, auch ich selber, ist wie so die Frage, wer kontrolliert eigentlich was? Ist das Handy, das mich kontrolliert, weil ich eben irgendwie auch in diesem Suchtsystem drin bin? Oder kann ich sagen, hey, und das Handy geht jetzt weg und ich brauche das Handy nicht und ich brauche das Handy, wenn es einen Mehrwert gibt und sonst nicht?
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Vielleicht sind ihr am Arbeiten und es liegt gerade neben eurer Tastatur, am Kochen und ihr spienzelt immer wieder drauf, weil ihr ein Rezept dort drauf habt. Oder ihr liegt entspannt auf dem Sofa und seid ein bisschen am Umscrollen. Und es ist auch sehr gut möglich, dass ihr mich gerade durch das Ding durchgehört. Weil das kleine, rechteckige Gerät ist einfach super praktisch. Darum haben wir sie auch fast immer mit uns. Ich rede natürlich vom Handy. Es macht uns das Leben so viel einfacher. Es ist unglaublich nützlich und auch sehr unterhaltsam. So unterhaltsam, dass man es manchmal fast nicht mehr weglegen kann. Ich treffe mich in dieser Psychohygiene-Folge mit der Psychologin und Neurowissenschaftlerin Maria Brasser und sie erzählt, warum wir so schnell so viel Zeit verlieren an dem Handy, was es mit unserem Hirn und auch unserer Psyche macht und warum es sich lohnt, herzuschauen, die Frage zu stellen, besitze ich eigentlich das Handy oder besitzt das Handy schon lange mich? Ich bin Ruth Stutz und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Maria Brasser, du bist Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Du kennst dich also blendend aus mit unserem Hirn. Man merkt, das ist so deine Leidenschaft, gell?
Ja, das stimmt schon. Das, ja.
Du checkst und weißt einfach, was da für Vorgänge vor sich gehen in unserem Hirn. Wir wollen heute so ein bisschen eine besondere Beziehung anschauen. Und zwar so ein bisschen eine Beziehung, die eigentlich fast jeder hat da bei uns in der Schweiz. Beziehung zu dem rechteckigen Gerät. Ich habe es jetzt per Zufall nicht gerade da, wie zu dem Handy. Die einen leben die Beziehung, würde ich sagen, ein bisschen intensiver wie die anderen. Es nimmt es mich Wunder, oder? Du als jemand, der sich da mega gut auskennt in dem Bereich, wo wir in der nächsten Stunde über das reden wollen, wie viel Mal brauchst du dein Handy im Tag?
Ah, oh, genau. Also es ist sehr gut, dass du gerade so mit einer praktischen Frage anfährst, weil da merke ich auch zum Teil, ist ja Wissen allein lenkt nicht. Genau. Also, nein, ich habe mein Handy wirklich auch viel bei mir oder auf mir oder uns entsperren. Ein bisschen eine Schwierigkeit ist, es ist auch ein Arbeitstool von mir. Also, es kommt einfach, ja. Ganz viele Apps laufen halt einfach über die Firmen oder über Schüler, die sich melden und so. Aber umso wichtiger eben ist jetzt genau jetzt zum Beispiel, sollte es einfach nicht anwesend sein, weil ich merke nur schon die Anwesenheit, das triggert dann je nachdem.
Das ist spannend, gell? Das habe ich nämlich auch gelesen. Es gibt so Studien, die es herausgefunden haben, nur schon wenn das Handy da ist, macht es etwas
genau.
Mit einem.
Die Leistungseinbussen gehen bis zu 15-20%. Das ist Wahnsinn, ja.
Also einfach, weil man das Gefühl hat, man hätte es jetzt gerne in der Hand, oder?
Ja, das Problem ist halt, wie so, kaum ist etwas anwesend, das könnte spannend sein, braucht das Energie im Hirn. Also das ist wie so, man kann dann die Energie halt nicht für anders einsetzen, für sich konzentrieren und so. Man muss dann wie filtern und konzentrieren, dass man das jetzt eben nicht macht. Und das braucht halt, kostet Energie und Konzentrationsfähigkeit, die man nachher nicht in anderes reinbringen kann.
Du hast jetzt gerade gesagt, du schaffst halt auch mit dem. Es ist ja super praktisch, oder? Wir wollen es ja überhaupt nicht irgendwie schlecht reden. Es ist eine coole Erfindung.
Ja, doch, das stimmt. Das ist schön, dass du das auch so siehst. Ja. Ich finde es auch, es hat auch nur, ja, es hat sehr viel Vorteil. Mhm. Es ist ganz lässig. Es ist ein sehr lässiges Tool. Man kann so viel, hat man jetzt einfach schon einfach bei sich und es ist so einfach und man kann so viele Sachen tracken oder Daten anschauen. Man kriegt so viel mit von anderen Menschen. Also es gibt ganz viel Wunderbares. Genau.
Absolut. Ich finde, wir haben es ja von dieser Handysucht. Also wir wollen über das reden und ich habe mir überlegt, ich finde eigentlich, bin ich schon süchtig. Also weißt, ich bin jetzt ja nicht jemand, wo jetzt ständig am Handy ist, überhaupt nicht. Ich schaue sogar, dass ich nicht zu viel am Handy bin und gleich kann ich mir das Leben ohne Handy eigentlich nicht mehr vorstellen. Man ist so schnell immer dran, morgen, Mittag, zwischendrin x-mal. Was würdest du sagen, wenn fängt eine Sucht an? Bin ich wirklich schon süchtig?
Genau, also es ist natürlich schwieriger so zu sagen. Also jetzt mal sehr plakativ, ich kann natürlich auch sagen, ja, ich könnte nicht mehr ohne Auto, bin ich jetzt autosüchtig oder wie auch immer. Aber beim Handy ist es sicher so, dass man sich selber ein bisschen beobachten kann. Okay, jetzt habe ich kein Handy bei mir. Wie schnell denke ich, ich brauche es? Oder ich muss jetzt das nochmal checken? Oder wie schnell irgendwie merke ich, oh, ich habe irgendetwas vergessen, bin ich komplett, wie auch immer. Mhm. Und gerade auch, man kann auch so ein bisschen anschauen, wenn man jetzt selber irgendwo in die Natur geht oder wenn man selber sich bewegt oder mit jemandem zusammen ist, was löst das in einem auf? Und wenn man jetzt wirklich merkt, oh, irgendwie, das wirkt neben dem Handy immer so ein bisschen fad oder nicht mehr so spannend oder nicht so lässig,
okay, ja.
Dass man dann wie hat merkt, wenn immer das Bessere das Handy ist zu dem, was man macht, dann sind das sicher klare Suchtanzeichen.
Okay, das habe ich nicht. Ich geniesse es sogar eher, wenn ich es mal nicht habe. Also,
super, weil das ist sehr gut.
Mich nämlich erinnern.
Ja,
dann genau. Ist gut. Okay, spannend zum Hören. Würdest du sagen, wir haben alle ein bisschen eine Sucht? Weißt du, weil man sieht ja kaum mehr jemanden ohne Handy.
Genau, das ist eigentlich, also das ist wirklich schade. Das ist auch mega spannend. Man hat so gemessen, wie viele Informationen jemand pro Tag zu sich nimmt, einfach über das Handy in unserer Gesellschaft. Und das ist so viel wie vor ca. 100 Jahren ein ganzes Leben. Also es ist wie so, von dem her ist völlig klar, dass wir eine Reizüberflutung haben über das Handy. Und dass Pausen, zum Beispiel kaum, eben kann man irgendwo eine Pause machen oder irgendwie so mal runterfahren, dass zudem immer das Handy dazu gebraucht wird, das ist eigentlich absolut kontraproduktiv und trotzdem sieht man es überall.
Mhm.
Und da ist schon, also das ist auch mir und uns bei Hirncoach wirklich ein Anliegen, um da ein bisschen aufzuklären.
Mhm.
Weil, das ist auch für die mentale Gesundheit. Da gibt es auch verschiedene Studien, die zeigen, das hat sehr negative Effekte.
Mhm. Ja, und darum treffen wir uns auch, weil wir sind ja hier in der Psychohygiene, gell? Und wir wollen über das reden, was hat das für ein Handy, was hat es für einen Einfluss auf die Psyche, weil es hat definitiv einen Einfluss,
ja.
Gell?
Ja, also zum Beispiel so gesellschaftliche Erscheinungen, eben, wo man gesehen hat, es gibt so verschiedene Bereiche, aber eben so etwas, was man immer wieder gehört hat, ist das Popcorn-Brain. Das ist ganz sicher ein gesellschaftliches Phänomen, das es früher nicht gegeben hätte. Und das hängt mit diesen Trigger zusammen, oder? Dass man immer wieder Notifications und neue Messages und Likes und Nachrichten aufpoppen und dass das Hirn sich nachher daran gewöhnt, dass es immer wieder derartig schnelle Rückmeldungen kriegt oder dass man sich halt wie nicht mehr gut kann fokussieren. Und das merkt man wirklich, das hat man auch gemessen in der Gesellschaft, dass unsere Konzentrationsfähigkeit, je nach Studie, aber es ist wirklich so, gerade in Amerika haben wir da gemessen, dass wir jetzt irgendwie von früher mal 20 Sekunden sehr schnell jetzt irgendwie noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden haben, einfach so von schneller Konzentrationsfähigkeit, wo einfach immer mehr zurücknimmt. Und man hat sogar vor allem in Studien von Asien gesehen, dass so die Strukturen im Hirn sich anfangen zu verändern. Genau.
Das tut nicht gut.
Ja, das ist wirklich... ja, das ist schade und das ist schon auch ein bisschen alarmierend. Ja,
ja voll. Und über das wollen wir auf jeden Fall reden. Was ich auch noch krass finde, weißt du, es gibt damals auf dem iPhone, ich kenne mich nicht aus bei den anderen Smartphones, gibt es damals so die Meldung zu der Wochenübersicht. Oder ja. Was ist das? Wie viel Stunden man am Tag am Handy
sieht? Bildschirmzeit,
genau. Und das ist so erschreckend, nicht? Ja. Also ich sage jetzt nicht, wie viele Stunden bei mir drauf sind, aber es kommen ja, also nur schon, dass Stunden sind.
Ja.
Das ist ja unglaublich. Das heisst, wir verbringen so viel Zeit mit in den Bildschirm hineinschauen. Ja. Und nur schon das hineinschauen in den Bildschirm. Man kann ja auch nur Fotos machen oder so. Das macht wahrscheinlich ganz viel aus, oder?
Absolut.
Nicht nur das, was man sieht, sondern einfach auch den Bildschirm, oder?
Ja, und all die Informationen. Man setzt sich ja ganz viele Informationen aus, die man vielleicht sonst gar nicht überwählen.
Ja.
Aber die kommen ja dann einfach.
Mhm.
Und das haben wir ja dann nicht gefunden, das Thema interessiert mich jetzt, weil ich da eintauche. Mhm. Sondern es ist einfach so viele verschiedene Informationen, die man... Und dann lässt man sich berieseln und
du meinst vor allem soziale Medien, oder?
Ja, auch. Oder auch sonst, jetzt allgemein Medien sonst, also irgendwie 20 Minuten oder wie auch immer, so Apps sind natürlich auch, man scrollt die durch und man ist sich daran gewöhnt, das ganz schnell durchzumachen, ohne irgendwie sich zu überlegen, aktiv, will ich jetzt das überhaupt? Tut es mir gut, all die Informationen zu kriegen? Ist jetzt wirklich das Zeitfenster, das ich dafür gewählt habe? Oder ist es einfach wie ein völlig normal und man wird ein bisschen kontrolliert von dem.
Mhm. Anders wie früher, wo man so Zeitung auf den Tisch hat. Genau.
Was übrigens mega schön wäre. Ich habe mir wirklich überlegt, ein Zeitungsabo zu kaufen.
Ja.
Weil es einfach wirklich neurologisch so viel besser tut.
Du hast es nur überlegt.
Ja, ich habe es noch nicht gemacht. Aber los, hey, ich glaube, das ist das Ja.
Und du hast noch Kind, oder? Das ist ja mein Sinn. Aber gut, für das hat man dann Zeit fürs Handy, aber nicht für die Zeitung. Es ist schon interessant. Du hast ja gesagt, es wird ein Suchtsystem aktiviert. Kannst du uns mitnehmen? Was passiert genau in unserem Hirn?
Ah, spannend, ja. Also es ist wirklich so, wir haben in dem Sinne so ein Belohnungssystem, wo das dopaminerge mesolimbische System, wo das ist natürlich, grundsätzlich. Das heisst, wir haben verschiedene Sachen, die wir machen, belohnen uns und geben so, da wird Dopamin ausgeschüttet. Sogar beim Lernen oder wenn wir etwas Neues lernen oder wenn wir irgendwie so eine positive Erwartungshaltung haben, wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist völlig natürlich, das ist positiv. Gerade auch bei Sport, Bewegung wird viel Dopamin ausgeschüttet. Also Dopamin ist nicht der Feind überhaupt.
Mhm.
Was jetzt passiert beim Suchtsystem ist, dass so die sogenannten Dopamin-Kicks, dass das Hirn irgendwo eben, das ist genau das gleiche System wie bei anderen Sucht machen da Mittel auch, dass kaum ist irgendwie eben kommt ein Like oder ein Kommentar oder wie auch immer, gibt es einen Dopamin-Kick.
Mhm.
Und ich sage jetzt mal, auch die KI, also so soziale Medien, sind so konstruiert, dass sie möglichst viele Klicks, dass wir möglichst lang dort sind, dass wir möglichst viel klicken und Neues anschauen. Das ist der Auftrag für KI. Der Algorithmus ist ja so gestaltet, dass wir möglichst lang und möglichst viel tätige Kicks kriegen eigentlich,
mhm.
weil das aktiviert Suchtsystem und dann genau, bleiben wir auch mehr dran. Und die Dopamin-Kicks, das Problem ist, die kommen immer schneller und dann werden auch die Dopamin-Rezeptoren, die bilden sich dann mehr zurück mhm. und man braucht dann immer mehr. Mhm. Also man muss viel schneller wieder zum Handy greifen, um irgendwie sich wieder gut zu fühlen, um wieder die Dopamin-Kicks zu haben. Und ja, man hinterfragt es dann viel weniger, weil es in dem Sinne nicht eine Substanz ist wie Rauchen oder so. Genau.
Aber was ist, wenn man jetzt gar nicht unbedingt etwas postet? Das gibt ja dann Kommentare und Klicks. Manchmal ist es ja nur das Durchscrollen, das mit dem Daumen, oder?
Das genau, generiert im Hirn genau schon das Gleiche. Also die Dopamin-Kicks passieren schon, ohne dass du irgendwie Likes kriegst oder so, sondern dass du einfach Informationen, die irgendwie könnten für dich spannend sein.
Okay.
Und der Algorithmus passt sich ja immer persönlich an, was gefällt dir und versucht dir weitere Messages und ja, so Medien aufzuzeigen, wo die für dich spannend sein und wo in deine Richtung gehen. Und das nur schon die nächste Meldung, die du wieder cool findest, wenn du irgendwie spezielle kurze Videoclips cool findest, dann geht es immer mehr in die Richtung, dass du einfach immer länger dran bleibst und immer mehr einfach dort Zeit verbringst. Und das Problem ist nachher wirklich so neurologisch, dass die Alternative zu dem, die sieht nachher einfach immer, ich sage jetzt mal, grauer aus, neurologisch. Das heisst, so natürliche Belohnungen wären zum Beispiel Bewegung oder soziale Kontakt, was wir da gerade machen. Das ist eine mega Belohnung fürs Hirn.
Einander sehen,
genau, können austauschen, singen, genau. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen und das sind mega schöne natürliche Belohnungsmechanismen fürs Hirn. Aber man hat auch gesehen in Studien, das wird immer mehr verdrängt, desto mehr wir Zeit mit dem Handy verbringen. Und gerade eben auch, weil es bei Kindern ist es noch viel extremer, weil das andere wie ein Vater wird. Es wird nicht mehr so spannend. Ja, was in den Wald gehen? Das Handy ist spannender oder der Film oder wie auch immer. Und das ist wirklich auch ein Suchtsystem. Das muss man wieder aufbauen, dass es nachher, das braucht eine gewisse Zeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir uns entscheiden würden, eine Woche kein Handy, dann hätten wir am Anfang ein bisschen eine Phase, wo es uns ein bisschen schlechter würde gehen. Genau, wo wir ein bisschen deprimiert wären, etc. Und das ist klar, weil die Dopaminrezeptoren, die kriegen nachher wirklich kein Futter mehr.
Also meinst du, es wäre auch schon bei uns zwei, obwohl wir noch keine Sucht haben?
Ja, ganz sicher, ja.
Okay.
Wenn wir keine, ja, weil eben unsere Dopaminrezeptoren sind sich das schon gewöhnt und auch die ganzen Bahnungen, die Suchtsbahnungen sind sich das schon gewöhnt, die Mechanismen. Und darum würde es zuerst einmal, das haben wir auch gesehen, generell Detox, wo ein bisschen länger geht, in den ersten 2-3 Tagen, musst du ein bisschen durch. Genau. Muss sich das Ganze nochmal neu anpassen.
Also es hat ja dann so ein bisschen das, was das mit sich bringt, dass man eigentlich dann eben weniger einander sieht, weniger draußen ist. Eigentlich all das, was uns gut tut, das nehmen wir uns eigentlich.
Richtig, ja. Gell? Genau.
Das, also, ist, das hat ja dann schon Einfluss auf die Psyche, gell? Wie du es vorher gesagt hast.
Sehr, genau. Das sind wirklich einfach so, das sind so gute natürliche Mechanismen, wo wir irgendwie damit auf die Welt gekommen sind, die so wunderbar sind. Und dann gibt es eben die Verdrängungshypothese in der grossen angelegten Meta-Analyse, also Studien, die ganz viele andere Studien zusammenfasst, haben wir eben genau gesehen, ja, eigentlich, was das Handy macht vor allem, ist irgendwo Zeit in der Natur, Zeit mit anderen Menschen, Zeit mit Bewegung, Zeit mit Kreativität, etwas Neues machen, Musik, was auch immer, verdrängen. Und das ist wie so schade, wenn man die Bildschirmzeit sieht, kann man sich wie so fragen, hey, will ich meine Zeit wirklich einfach in das investieren? Und das ist wie, ich glaube, viele Menschen, auch ich selber, ist wie so die Frage, wer kontrolliert eigentlich was? Ist das Handy, das mich kontrolliert, weil ich eben irgendwie auch in diesen Suchtsystemen drin bin? Oder kann ich sagen, hey, und das Handy geht jetzt weg und ich brauche das Handy nicht und ich brauche das Handy, wenn es einen Mehrwert gibt und sonst nicht?
Und wenn man jetzt das macht und findet, ich bin eigentlich zufrieden, also gut, vielleicht lassen wir dann den Podcast gar nicht. Könnte auch sein, oder? Lust, aber oder es kann ja auch sein, dass man sagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden so.
Das ist sehr gut. Es ist wirklich so, wir machen ganz viele so Workshops bei Schulen oder so, oder auch sonst bei den Leuten ist das immer wieder das Thema. Und dort merke ich aber eins, kaum geht es um Bildschirmzeit und man würde über Bildschirmzeit reden, dann sagen die wenigsten, ja doch, das ist eigentlich gut so.
Also, sicher, man merkt wirklich, irgendwie, es ist doch zu viel.
Genau, dort merkt man so wie manchmal so schwarz auf weiß, ui, will ich das wirklich? Wenn sie so, weil eben man gestaltet sie ja nicht bewusst, sondern ja, man merkt
auf. Es ist ja krass, wenn ich auf Instagram bin, merke ich, wie die Zeit, sie geht viel schneller vorbei.
Richtig,
es ist wirklich ein Phänomen. Und ich denke, wir sind ja nur kurz und zack, 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 oder ist man schon wieder weiter. Was ich einmal wieder beobachte, weißt du, so, dass es gibt ja eigentlich vom Leben so wie natürliche Pausen, dass man wie auf den Bus wartet oder dass man irgendwie im Wartezimmer hockt. Und die halten wir irgendwie auch fast nicht mehr aus. Oder?
Richtig,
es ist so einfach schnell das Handy vornehmen und dann ist man wieder unterhalten.
Ja, wo auch eigentlich, wenn man so sieht, rein neurologisch ist es sogar, ich sage es ein bisschen provokativ, ist es sogar fast schädlich. Weil das Hirn hat so verschiedene Netzwerke und sage jetzt mal so eins, Hauptwerk ist das Executive Attention Netzwerk und dort geht es darum, dass wir voll Fokus sind und jetzt reintauchen und zum Beispiel irgendwo lernen oder arbeiten, da sind wir voll präsent. Und das andere ist, also es gibt noch das Salienznetzwerk, wo so ein bisschen, also ein bisschen die Waage ist, wo zwischen diesen zwei Netzwerken hin und her switcht. Und dann gibt es noch das sogenannte Default-Mode-Netzwerk. Und das ist, sage ich jetzt mal, das Traumnetzwerk. Und in dem Traumnetzwerk, das ist spannend, wir schlafen nicht, wir sind wach, aber stell dir den Moment vor, wenn du wo sitzt und du musst nichts. Du kannst einfach staunen, rumschauen, vielleicht dich nur auf das Schnaufen konzentrieren, einfach geniessen, wahrnehmen. Das ist ein Modus, den das Hirn absolut liebt und der völlig natürlich ist. Und eigentlich will das Hirn immer switchen zwischen Konzentration und wieder frei sein. Konzentration und wieder frei sein.
Also es braucht das auch
richtig? Genau, richtig. Das hat extrem viel mit der mentalen Gesundheit zu tun. Es muss das abschalten können. Und das Hirn kann nicht abschalten, wenn wir es direkt wieder bereiseln mit neuen Informationen. Auch das Lernen wird durch das geschwächt. Man kann dann weniger tief verarbeiten, es wird nicht konsolidiert, es wird nicht gefestigt, die Spuren gehen nicht, werden nicht gut vernetzt, einfach weil wir es auch bis zu einem gewissen Teil überschreiben. Und während wir das Handy brauchen, auch wenn wir uns nur bereiseln wollen, das braucht Energie. Wo eigentlich das Hirn würde ja gerne abtauchen, aber wir lassen es einfach nicht zu. Und das Gemeine ist, wir lassen dort dem Hirn, also wir nehmen dem Hirn eine wunderbare Fähigkeit. Und zwar haben wir so die Fähigkeit vom Hirn, dass die kreativen und die ganz guten Ideen kommen in dem Default-Mode-Netzwerk. Also dann, wenn wir sitzen und nichts mehr mühen und einfach können geniessen und oftmals kommt dann das ist es doch. So müsste doch etwas angehen. Und das ist wirklich, das Hirn ist so konzipiert, dass wir dort die Vernetzungen, die richtig guten, gestärkten Vernetzungen passieren in diesem Zustand. Und nicht, wenn wir voll Fokus sind. Also es braucht immer beides auch, um gut produktiv können arbeiten und effizient sein. Und darum, nächstes Mal aufs WC gehen und nur einmal.
Ja, genau. Ich sage es den Männern.
Ist gut, ja, genau.
Was ist jetzt aber, wenn du wie, weißt, es gibt ja Menschen, die ganz viel Angst haben oder unruhig sind und mega Angst haben vor dieser Ruhe. Weißt, wo du dann plötzlich Sachen vielleicht raufkommen könntest oder so. Es könnte ja heissen, man ist am Abend vielleicht einfach mal in der Stille oder so. Weißt? Und das Handy ist ja dann auch wie so eine Hilfe, dass man nicht muss so dort hinschauen oder das spüren. Was sagst du zu dem?
Ja, das, ich sage jetzt mal so, das ist auch natürlich ein Mechanismus, der sich gebildet hat. So Spuren, immer das, was wir mehr machen, das, was sich das Hirn mehr gewöhnt ist, automatisch verlangt es nach dem. Mhm. Also das Hirn geht nicht, die besten Netzwerke werden nicht gebildet, weil es die gesündesten sind, sondern einfach, weil es das ist, was wir machen und was sich gewöhnt ist. Und jetzt gerade bei Angst, oder, dann sind wir uns gewöhnt, unsere Angst, also mit dieser Angst also umzugehen, dass wir uns eben zum Beispiel ablenken. Und die beste Ablenkung, ja, Handy und irgendwelche neue Informationen oder wie auch immer. Und ich sage jetzt auch nicht, das darf man nicht. Ich sage einfach, wir haben noch ganz viele andere Mechanismen, wie wir mit Angst umgehen könnten, die im Hirn sehr, sehr wohl tun würden und die viel besser noch geeignet sind, rein neurologisch. Genau, wir haben ja den Frontalkortex, also ich muss es so sagen. Wir alle haben übrigens so sogenannte Negativitätsbias. Wir Menschen bewerten negative Rückmeldungen, negative Input fünfmal stärker und länger, verarbeiten es länger, tun fünfmal eher darüber nachdenken als positiv.
Ja, genau.
Und das ist wie so auch bei den Medien, bei all diesen Inputs, die wir da lesen, ist so die Frage, hey, wie viel negativ ist da, wo wir unserem Hirn einfach aussetzend von Informationen, wenn wir das wirklich oder nicht, ist es bewusst gewählt? Also diese Frage finde ich auch gut. Und wir können aber selber wirklich, wir haben Mechanismen, um die Amygdala, die eben der Negativitätsbias ein bisschen verursacht, die meint es nur gut. Die will uns einfach sichern, die hat immer noch Angst, die ist schon sehr, sehr alt, so entwicklungstechnisch. Und die hat immer noch so das Gefühl, man müsse uns vielleicht warnen vor irgendwelchen Tiger, die uns fressen, wie auch immer. Und das haben wir heute immer noch, obwohl der Alltag überhaupt nicht mehr übereinstimmt mit dem. Das ist einfach so der Schutzmechanismus von möglichen Gefahren. Und das tun wir halt viel stärker und überbewerten. Was aber auch gut tut, ist zum Beispiel, wenn wir, also was ich wahnsinnig reagiert, ist schnaufen. Das Hirn braucht etwa 20% von unserem Sauerstoff. Und wenn wir wirklich bewusst schnaufen, beruhigen wir auch, das geht durch den Vagusnerv in den ganzen Körper rein. Und das auch so ein bisschen zu beobachten. So das Bodyscanning, das ist auch noch nice. So ein bisschen zu merken, wow, was ist mit meinem Körper eigentlich los? Dort sind wir auch in diesem Default-Mode-Netzwerk. Das ist mega gut. Was auch mega schön ist, ist summen oder sich selber berühren, so das Taktile. Das hilft dem Hirn auch. Also das Tapping gibt es noch ganz viele verschiedene.
Also alles, wenn man so Angst hat. Oder?
Genau. Jetzt, und etwas vom Besten und Schönsten ist natürlich miteinander.
Ja.
Dass wir uns miteinander über Ängste reden. Mhm. Und da können wir uns, das Hirn ist so sozial aufgebaut. Also ja. das ist eine riesen Ressource.
So cool, danke vielmals. Eben das als kleiner Input, eben wenn einem so die Angst fast dazu verführt, dass man immer nur aufs Handy schaut. Gell? Ja.
Soll ich übrigens etwas noch?
Ja, unbedingt.
Ja, ich habe das gerade gedacht, sage ich jetzt einfach so, ich bin ein bisschen biased, aber also das Wundermittel schlechthin ist Betten. Ja, also da haben wir auch neurologisch gemerkt, das ist so wohltuend, wenn man es kann abgeben, wenn man Ängste kann abgeben, mit jemandem in eine höhere Hand befehlen. Und da hat man auch neurologisch gesehen, dass das hilft eben genau auch in das Default-Mode-Netzwerk einzutauchen, weil man kann loslassen. Und loslassen ist übrigens auch so eine von den fünf Hauptglücksdeterminanten vom glücklichen Leben, wo man so über irgendeine 100-Jährige fast längst nicht Studie gemessen hat. Und das ist von dem her auch betten oder miteinander betten und es können abgeben in grössere Hände, die es besser im Griff haben, weil wir können es nicht im Griff haben, wir sind nicht so gebaut, um alles im Griff haben. Das ist so etwas Wohltuendes.
Ich habe auch so Studien gelesen, dass einfach so viele Jugendliche depressiv sind, dass so viel Angst haben, dass so viel vielleicht auch Verstimmungen haben. Ja. Inwiefern hat das oder kann das auch mit dem krassen Handykonsum zu tun haben?
Also da hat man in verschiedenen Studien, jetzt auch wieder Brühe und Tute und sonst, hat man absolut gemerkt, dass da ein Zusammenhang ist. Ja. Also man kann das wie nicht bestreiten.
Okay.
Genau, ich will jetzt auch nicht einfach alles auf die Schuld der digitalen Medien schieben, um das geht es nicht, aber man muss sowieso so Verstimmungen, depressive Krankheiten etc. muss man immer in einem breiteren Kontext sehen und von verschiedenen Punkten angehen. Ein Punkt, den man wirklich nicht vernachlässigen darf, sind eben die digitalen Medien.
Okay.
Genau, weil dort ganz viel passiert. Klar, eben jetzt mal abgesehen von Cybermobbing und, was dann wieder nochmal andere Themen sind. Genau, uns geht dort einfach, oder auch den Jugendlichen geht dort ganz viel auch ein bisschen verloren. Genau, eigentlich sollte es ja zum Beispiel genau gegen Einsamkeit, aber gleichzeitig werden immer mehr Jugendliche einsam, auch wenn sie, weil ja, digitale Freundschaften sind einfach nicht das Gleiche. Man sieht den anderen nicht, man hat keine Rückmeldung vom Gesicht, man hat wie so nicht eine direkte Interaktion. Es ist auch nicht schlecht, wenn man mit jemandem chattet, es geht nicht um das, aber es ist einfach nie der Wert von einem natürlichen guten Austausch. Genau, und eben man hat wirklich gemerkt, dass die Suchtsysteme, die werden bei den Jugendlichen noch viel mehr aktiviert als bei uns Erwachsenen. Das hängt auch damit zusammen, dass das ganze Hirn noch viel mehr im Umbau ist. Und das ist wirklich auch, also wir haben den Frontalkortex, der Manager, der hemmt uns und unsere Emotionen. Ich mag mich erinnern, der eine Professor hat das mal so herzig gesagt. Stell dir vor, da der George Clooney läuft bei dir vorbei, oder wer auch immer, gut, den kenne ich jetzt auch gerade, wie auch immer. Und dann würde ich als Erwachsene würde vielleicht ganz kurz, das ist ja der George Clooney und ich bin gar nicht nervös oder was auch immer. Aber mein Frontalkortex, das Erste, was ich anfangen würde, machen, ist meine Emotionen ein bisschen runter. Hey Maria, komm ein bisschen runter, es ist gut, okay, alles okay, es ist der George, aber wie auch immer, komm ein bisschen runter, das ist doch nicht ganz hysterisch und wie auch immer. Genau, also das heisst, ich habe den Frontalkortex, der mich hemmt und mich reguliert und mir mein Verhalten ein bisschen anpasst. Genau. Teenager haben den Frontalkortex in diesem Rahmen nicht. Wirklich nicht. Der ist erst ja, so ab 25 fertig ausgebildet.
Ah, okay.
Genau. Also es ist wirklich so, das heisst, wir Eltern sind eigentlich der Frontalkortex von unseren Teenager, weil wir sorgen für Strukturen, wir sorgen für Filterung, Organisation, weil das einfach dort viel schwieriger passiert. Das heisst, was macht ein Teenager? Gut, wenn es George Clooney kennt, das ist jetzt die Frage. Aber wenn irgendein
uralter Mann.
Genau. Wenn sie irgendeinen Superstar sehen, der da vorbeiläuft, dann fangen die an zu kreischen. Ja. Weil sie haben kein Frontalkortex, wo, also vielleicht sagen die einen, wir sind cool für das, wie auch immer. Aber so grundsätzlich, das ist das limbische System, die Emotionen, die aufkommen. Und die sind immer im Kontakt, Frontalkortex, mit Emotionen. Geben Rückmeldungen, eben auch bei Angst oder so, bei Traurigkeit und dann alles in einen Kontext reinbetten. Und klar, wir Erwachsenen, wir haben so viele Erfahrungen schon gemacht. Unser ganzes Erinnerungssystem ist ganz stark verbunden mit einem Emotionszentrum. Und das heisst, ganz viel neuer Input, wenn wir neue Sachen erleben, ist immer gerade wird eingeordnet in, wie habe ich das in der Vergangenheit erlebt? Ist es bedrohlich oder nicht? Nein, es ist nicht so bedrohlich. Dann ist gut. Und Kinder und Jugendliche haben das noch viel weniger. Für sie ist viel mehr neu.
Yeah.
Und sie orientieren sich noch viel mehr an der Umgebung. Was passiert dort? Und wer bin ich? Und eben der ganze, all die Organisationsfähigkeit, auch Empathiefähigkeit. Mhm. Also, dass die Jugendlichen sich könnten in die Eltern einversetzen, das ist einfach eine sehr grosse Schwierigkeit, weil es neurologisch noch nicht ganz so genau vorhanden ist. Einfach so die Mechanismen. Es hat zwar schon eine gewisse Art von Empathiefähigkeiten, aber eben einfach rein die.
Das ist gar nicht möglich.
Ja, genau.
Dass man ein bisschen Verständnis hat.
Ja, absolut, absolut.
Das hilft definitiv. Aber weißt du, wie kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen? Was passiert da genau im Hirn? Du hast gesagt, es gibt auch wie. Du hast es gesagt am Anfang, es gibt wie eine Rückbildung, das, was überhaupt nicht gut tönt. Also weißt, hat das Auswirkungen auf unsere Konzentration, wenn wir zu viel am Handy sind? Eben bei Jugendlichen kann man das ja nachweisen, aber wie ist das bei uns Erwachsenen? Ich meine, wir haben ja genau so ein Problem mit dem Handy.
Genau, also es ist wirklich auch so, das ist übrigens eigentlich eine schöne Botschaft, das Hirn tut sich bis ins hohe Alter weiterbilden. Also wie neue Netzwerke werden gebildet und. Also das heisst eigentlich immer noch Neues ausprobieren, wenn es etwas neugierig ist, neues Instrument lernen, was auch immer. Also immer packen die Chance, das Hirn liebt das. Genau.
Aber es kann sich auch rückbilden.
Richtig. Wir haben eigentlich das Use it or lose it Prinzip. Also das, was wir nicht brauchen, wird automatisch zurückgebildet. Das ist so. Und wenn wir anfangen, Sachen neu, Gewohnheiten ändern, dann braucht es auch immer eine gewisse Zeit, bis sich nachher die neuronalen Netze wirklich festigen. Es braucht Stunden bis Tage, bis, ja, kommt darauf an, was die neue Gewohnheit ist. Und das Use it or lose it Prinzip, das fährt schon sehr früh an. Bei den Kindern ist es noch mal viel, viel stärker. Bei den Erwachsenen passiert das aber auch. Das heisst, wir müssen uns wirklich so ein bisschen bewusst sein, auch nur schon, wie denken wir, eben was machen wir, weil das festigt sich nachher neuronal. Das sind wirklich so, ich kann es jetzt vergleichen mit Bäumen. Da wachsen wirklich Bäume in die Richtung, wie wir uns verhalten, was wir machen, welche Informationen wir uns aussetzen. Mhm. Und die werden dann noch gefestigt. Also desto mehr wir sie nutzen, desto gefestigter werden sie.
Mhm, das ist auch mit den Autobahnen.
Richtig, genau. Das sind dann so die Autobahnen, die passieren. Und dann kontrolliert das Hirn definitiv und das Suchtsystem definitiv uns.
Ja.
Weil das ist so gefestigt, das ist so klar, das ist wie, das passiert extrem viel unterbewusst, oder?
Mhm.
Und das ist einfach so ein bisschen eine Gefahr, man muss dann wirklich ganz bewusst Zeit nehmen und Fokus auf das lenken, hey, will ich das oder will ich es nicht? Und wenn man es angehen will, dann braucht es einfach Zeit.
Mhm.
Genau.
Und was wäre jetzt, also weißt du jetzt gerade, wenn ich sage, hey, ich will mich in ein neues Thema vertiefen, zum Beispiel. Kann das sein, dass das mich negativ beeinflusst, wenn ich vorher so viel am Handy war?
Ja, klar. Also ob vorher am Handy, währenddem noch irgendwie Handy, das ist gerade so das Überste, das Multitasking, das Hirn ist überhaupt nicht für das aufgebaut, oder nachher, hat eigentlich immer einen negativen Einfluss.
Mhm.
Genau, Konzentration, man kann sich das so vorstellen, in dem Sinn, der Frontalkortex, der braucht immer Energie. Für das, der braucht eigentlich am meisten Sauerstoff, Energie. Aber das ist der Manager. Und wir nehmen dem immer die Energie, wenn ein Handy anwesend ist. Also eben, wenn es nur schon präsent ist. Und kaum gehen wir mit dem irgendwie eben, kaum scrollen wir durch und braucht es immer so den Filtermechanismus, oder? Mhm. Ist es relevant, ist es nicht relevant? Und dann ist die ganze Hirn in dem Modus, ist wichtig, ist nicht wichtig, ist nicht, ja, ist wichtig, ist nicht wichtig. Und durch das leidet automatisch Konzentrationsfähigkeit oder eben die Energie, die wir für anders könnten, dann einsetzen.
Mhm. Wie ist es denn mit dem Gedächtnis?
Ja, also genau, das Gedächtnis, das ist das, was ich also ein bisschen schon angetönt habe, das bildet sich im Hippocampus und das ist mitstream Emotions im limbischen System.
Mhm.
Und das ist auch mega spannend. Zum Beispiel früher hatte ich immer das Gefühl, ich bin nicht so schlau, weil ich habe viele Emotionen, bis ich irgendwann mal das Gefühl hatte, das ist... Eigentlich sind Emotionen und Lernen und sind so nah zusammen, genau, und sind so in das gleiche System eingebaut. Und der Hippocampus, der bildet neue Netze und so Spuren, Gedächtnisspuren, sind wirklich so Spuren, die so einen Weg gehen dort. Und das Problem dort ist ein bisschen, es wird nicht tief verankert. Der Hippocampus braucht Energie. Und eben, das wird auch noch ein bisschen gemanagt, da hat einen Einfluss auf den Frontalkortex. Aber dass die tiefe Verarbeitung passiert, also vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis, das ist im Hippocampus ganz tief in dem Emotionskontext drin, in dem limbischen System drin. Und das Problem ist eben, wenn wir die ganze Zeit das Handy benutzen, oder vorher oder nachher, dann wird das nicht gefestigt dort. Weil der Hippocampus, der braucht die Konsolidierungsphase. Also die Phase, wo nichts läuft.
Okay.
Und wenn wir die Phase nicht geben, dann kann der Hippocampus viel weniger so die tiefe Verarbeitung generieren von Informationen und eben die tiefe Netzwerke. Es bleibt einfach viel eher oberflächlich und es wird viel schneller wieder vergessen.
Mhm. Hey, super. Also, jetzt haben wir alles gehört. Das wollte ich ja mega fest wissen. Was löst das aus? Weil manchmal ist man sich das wirklich nicht so bewusst. Es hat ja definitiv positive Aspekte, aber auch ganz viel, wo so ein bisschen eben so die innere Unruhe oder eben auch negativ wirklich fördern in uns. Und ich fände es mega spannend zu hören, was ist ein guter Umgang? Weißt du, weil das Handy ist ja da, das ist ein Fakt, das gehört zu unserem Leben. Aber wie können wir gut damit umgehen?
Hey, mega schöne Frage. Finde immer super, wenn es nachher irgendwie so ins Praktische reingeht.
Ja,
genau, das ist sehr gut. Also ein guter Umgang ist sicher, wenn wir in unserem Alltag handyfreie Zeiten haben. Wirklich, also desto mehr, desto besser tendenziell, aber wirklich, wo das Handy weit weg ist, wo wir es nicht mehr irgendwie noch bedienen, wo wir nicht mehr darüber nachdenken. Ich kenne jetzt ein paar, die haben so eine Handybox. Genau.
Mhm.
Und dann gibt es so kritische Phasen, die fürs Hirn besonders kritisch sind, gerade zum Beispiel, wenn wir aufstehen oder wenn wir gerade kurz bevor wir schlafen.
Ja.
Und gerade in diesen Phasen wäre es ideal, wenn wir eben nicht das Handy die ganze Zeit würden zücken, weil also einerseits am Abend Bluescreen und das Hirn kann weniger gut abschalten und weniger gut in den Konsolidierungsmodus kommen. Man sieht auch immer Schlafdeprivation bei den Jugendlichen als Riesenthema wegen diesen Suchtsystemen. Sie können,
was heisst das genau? Schlaf?
Deprivation, ja. Genau, Schlafentzug. Sie schlafen viel weniger.
Ja, genau.
Genau. Und das ist, also neurologisch ist das, Schlafentzug hat einen ähnlichen Effekt, wie wenn man auf Alkohol irgendwie ein bisschen besäuselt ist. Also es ist wirklich Tiefenverarbeitung viel weniger gut möglich, Konzentrationsfähigkeit und.
Ja, so Heilungsphase, gell, vom Körper.
Genau, mhm. Genau, richtig. Mhm. Und wenn man das anfängt, am Körper wegnehmen, das ist sehr, sehr schädlich. Mhm. Genau.
Und auch die Stunden halt einfach vergönnt, wenn du am Handy bist.
Genau. Und so das Bewusste, einerseits würde ich sagen, eben, Zeiten ohne Handy, aber auch Ort ohne Handy. Dass man einfach wie so einen Ort einrichtet, wo man sagt, da kommt kein Handy her. Sei das irgendwie am Familientisch oder sei das eben, keine Ahnung, im Schlafzimmer oder wie auch immer, dass man sich überlegt, hey, welche Orte sind handyfrei?
Mhm.
Man kann ja sagen, eben das WC ist handyfrei oder wie auch immer, dass man einfach Ort und Zeiten hat, wo digitale Medien frei sind, wo wir gar nicht darüber nachdenken müssen. Und das ist eben das Schöne, das ist auch das sogenannte Habit-Stacking, wo wir dem Hirn helfen, auch im Frontalkortex eben zu managen, wenn wir Sachen verbinden mit automatisch, wenn wir Verhalten verbinden mit Sachen, die schon da sind. Also wenn wir einen Fernseher daheim haben oder ein Handy, das rumliegt, dann ist die Chance, dass wir den brauchen, viel, viel grösser, als wenn er halt nicht im Sichtfeld ist.
Mhm.
Genau. Und darum habe ich jetzt auch, das habe ich aber auch erst letztens irgendwie das Klavier wieder aufgestellt, weil ich auch gefunden habe, ja, wenn das Klavier da ist, dann hat mein Hirn ganz schnell den Trigger, hey, jetzt könnte ich wieder ein bisschen Klavier spielen.
Ja, super.
Aber ohne, dass es irgendwie, dann ist es einfach aus den Augen, aus dem Sinn.
Also könnten wir zum Beispiel auch ein gutes Buch
genau,
irgendwie anlegen.
Genau, absolut. Oder einfach so ein Magazin, was auch immer. Ja,
genau. Oder eine Zeitung.
Genau.
Und das Handy wirklich vielleicht auch in eine Schublade tun, oder? Dass man es einfach mal nicht sieht. Okay. Dann hast du auch noch gesagt, Achtsamkeit und so Meditationstraining habe ich gelesen von dir, das empfiehlst du auch?
Ja, also das ist einfach ganz spannend, da hat man wirklich auch Effekt gemessen. Zum Beispiel, es gibt so die Hirnjogging-Aufgaben und genau, so die Konzentrationstrainings, die kann man auch übrigens auf Apps machen, also von dem her wieder mein Handy.
Ich habe jetzt gerade vorher auf dem WC gesehen bei dir, hast du den Kalender von Hirncoach, wie du schaffst. Das ist so spannend, einfach so ganz einfache Übungen.
Genau.
Zähl irgendwie deine Schritte auf dem nächsten Spaziergang oder schreib Artikel, du alles alle R durchstreichen.
Genau.
Meinst du so etwas?
Ja, genau.
Das
super,
ist super.
So Hirnjogging-Sachen, das tut auch gerne, auch gut. Das ist so kognitive Aktivierung, hilft übrigens auch mega für Langlebigkeit oder gegen Demenz und so. Also das ist wirklich so, kognitive Aktivierung ist super.
Mhm.
Genau, und die soll eben auch nicht immer einfach gebunden sein ans Handy oder digitale Medien.
Ja. Also wieder mal Stift für den nehmen und
genau,
ein
das ist so haptisch, das ist so gut fürs Hirn, oder? Ja, aha. Absolut.
Okay, auch lesen ist
ja
gut.
Ja, lesen ist
auch
super.
Auch wenn es wieder neue
genau.
Informationen gibt.
Lesen ist eine riesige Kompetenz vom Hirn, oder? Das ist ein riesiges Netzwerk, das es da braucht, wo aktiviert wird. Und das begünstigt eben auch die tiefe Verarbeitung.
Mhm.
Genau.
Mhm. Also, und was meinst du mit Meditationstraining?
Genau. Das ist eben spannend gewesen. Man hat eben auch beim Frontalkortex gemerkt oder also gemessen. Das kann man heute mit so mit MRI-Daten, wo man wirklich so misst, hey, wie gross sind die Bereiche, wie gross sind die Netzwerke, wie stark ist die Konnektivität, also die Verbundenheit zwischen diesen Hirnareal. Und dort hat man gemerkt, dass es einen ähnlich positiven Effekt hat wie eben so Hirnjogging-Training.
Mhm.
Also das heisst, wenn man wirklich sich anfängt zu konzentrieren, dem Hirn bewusst eben in den Default-Mode reinlässt, sei das mit Bodyscanning, sei das mal mit nur Schnaufen. Und eben das Hirn liebt es im Moment sein. Einfach wahrzunehmen, was jetzt im Moment ist. Nicht, was muss ich jetzt noch in Zukunft oder was ist in der Vergangenheit gewesen, sondern einfach wirklich der Moment und ja, völlig präsent sein und wahrzunehmen. Und das tun wir halt mit Achtsamkeit wahnsinnig trainieren. Und das ist, ja, das ist Wellness fürs Hirn.
Mega cool und eigentlich recht einfach umsetzbar,
ja.
Oder? Also kann das heissen, ich hocke jetzt einfach mal her, schnaufe bewusst, muss ja nicht unbedingt gerade wieder etwas hören, könnte ja wahrscheinlich einfach sein, oder?
Genau, ja.
Mhm.
Also wir sind uns das, also ich merke das auch bei mir selber, auch kommt auch schnell der innere Antreiber, jetzt muss etwas gehen.
Mhm.
Und eigentlich eben neurologisch ist es auch schön, wenn man auch mal langweilig hat oder wenn man sich nur auf sich mal konzentriert oder einfach etwas auch schön eben in die Natur gehen und nachher einfach irgendwie etwas anschauen und staunen.
Mhm.
Das liebt Hirni, also das ist super. Und sich freuen an diesen kleinen Sachen.
Aber es ist krass, dass man das so schnell mit Langweile assoziiert.
Ja.
Gell? Und es hat etwas, muss man wahrscheinlich wie wieder reinfinden.
Genau,
oder?
Ja.
Ich finde es auch noch spannend, dass früher haben wir doch immer gesagt, Kind, es ist gesund, wenn es dir langweilig ist.
Ja.
Das richtig. Stimmt ja dann.
Das stimmt absolut.
Weil ich finde, ich halte das jetzt fast nicht aus, nicht mal für Kinder, weißt, wenn ich das Gefühl habe, sie sind nicht beschäftigt, ich muss irgendwie schauen für sie, aber das wäre dann voll wirklich gut, einfach rumliegen im Zimmer und zu der Decke auf
den absolut. Und Tagträumen, genau, das ist so das wunderbare Netzwerk, das wirklich aktiv wird, wenn wir mal nichts müssen. Mhm. Genau. Und dort, eben, dort entstehen die kreativen Ideen.
So cool. Stelle ich mir jetzt auch gerade für uns Erwachsene vor. Einfach ein bisschen rumliegen wieder und einfach mal sein, gell? Genau. Im Moment verweilen, träumen. Ja. Mega schön. Weißt du, was ist jetzt, wenn ich merke, hey, ich bin wirklich süchtig. Also ich habe ein Problem, wenn das Handy mal nicht da ist. Hast du ja am Anfang erklärt, wie sich das anfühlt, so eine Sucht. Was kann ich denn machen?
Also unbedingt ernst nehmen. Ich sage jetzt mal so, alles, was man annimmt, ist schon mal viel wichtiger, als wenn man es irgendwie ignoriert. Oder, also das machen ja ganz viel, ganz lang, eben irgendwie Sucht ignorieren oder irgendwie versuchen, gut zu reden und so. Und das ist also ein mega wichtiger Schritt, ist irgendwie Akzeptanz und an den Punkt kommen, wo man sagt, hey, nein, jetzt nimmt es ein Mass an, was mir nicht mehr gut tut, wo ich eigentlich gar nicht will. Jetzt will ich etwas dagegen machen. Und das ist, dass ich will, das bewirkt unglaublich viel auch neurologisch. Das hilft extrem. Das ist so ein Motivator, so ein Treiber, wo hilft, um etwas wirklich durchzuziehen. Je nachdem, in welchem Maße es ist, wirklich unbedingt mit jemandem darüber reden und Hilfe suchen. Klar, da gibt es verschiedenste, auch Institutionen oder so, die könnten helfen. Ich finde es immer schön, wenn man hört, was sind mögliche Alternativen. Genau, es muss nicht so sein. Es kann wirklich, und was wäre eigentlich natürlich und was würde mir natürlich sehr, also rein von den neurologischen Mechanismen, wo wir ja mitbringen, was würde uns eigentlich sonst gut tun? Und sich dann wieder so ein bisschen auf das anfangen zu fokussieren. Ich würde nie allein mit jemandem zusammen das angehen. Genau.
Wenn sie mit, auch,
ja, oder? Absolut. Ich finde es auch schön, wenn man es ausspricht, dann ist man nicht mehr so allein.
Ja, genau. Heisst aber auch, als guter Freund könnte man auch sagen, ich finde, du bist so viel am Handy, weil das ist ja so toleriert eigentlich, oder?
Ja, das
aber
stimmt.
Aber es braucht auch Mut und das kann aber sehr viel bewirken wahrscheinlich.
Genau. Also das ist auch gut, zum Beispiel mir zeigt es mein Mann. Also ich habe eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie 24/7 irgendwie für meine Schüler parat sein oder wie auch immer oder irgendwie Rückmeldungen geben für Mitarbeiter und so. Und habe das auch zum Teil bei meinen Kindern, wenn ich Zeit verbracht habe mit meinen Kindern, ist mein Handy dabei gewesen und dann hat es irgendwie blinkelt und ich antworte direkt. Das ist wie so ein innerer Trigger, jetzt muss ich es gerade machen. Und dann hat mir auch mein Mann mir gesagt, hey, look, das ist nicht gut. Und auch, wir haben eine Vorbildfunktion. Also wir Erwachsenen sowieso auch, ob es unsere eigenen Kinder sind oder nicht, wie gehen wir mit dem um? Und das hat mir auch gut, dass mein Mann mich dort gespiegelt hat. Und seitdem gibt es einfach kein Handy mehr. Das ist einfach weit weg, wenn ich mit meinen Kindern bin. Weil ich merke auch, ich habe nachher eine ganz andere Aufmerksamkeit für meine Kinder, als wenn irgendwo noch das Handy rumspielt. Und ja, einfach so diese Sachen sich so ein bisschen bewusst zu machen. Und ich würde auch sagen, also ich habe das jetzt auch angefangen, zum Beispiel meine Schwester, haben wir das so geschwätzt wegen Handy und so. Und ich werde jetzt auch nicht irgendwie anfangen bevormunden oder wie auch immer, aber so ein bisschen, irgendwie bei mir ist es noch schön, da fragen die Leute noch schnell mal, was passiert im Hirn.
Ja, genau.
Und das ist ja schön, da haben wir eine gute Plattform, um es dir erzählen. Genau, aber eben, es geht auch nicht irgendwie so um Mai und vor allem, wir sollten alle, also genau, ich finde, wir aber einen eigenen, bewussten Weg damit finden. Dass man wie bewusst eine Entscheidung trifft, hey, was will ich und wie viel will ich und wie viel Medien, genau. Und nachher, da gibt es ganz viele Mechanismen, die einem dann helfen können. Oder sei es nur Handyblocker oder App-Blocker oder Notification-Blocker oder eben einfach das Handy weit weg. Genau. Was ich auch noch mega spannend finde, sind so die, es gibt ein riesen Forschungsfeld, wo man so Multitasking-Studien gemacht hat. Früher hat es von denen noch weniger gegeben, heute werden wir alle viel mehr zum Multitasker, eben genau wegen dem Handy. Und in diesen Studien ist überall rausgekommen, dass es gibt noch so ein Bereich, wo etwas nicht so schwer ist und nicht so viel Konzentration hat, wo Multitasker im Vergleich zu Nicht-Multitasker etwa gleich gut abschneiden. Und kaum wird es ein bisschen komplexer eine Aufgabe, werden Leute, die sich Multitasking viel gewöhnt sind, massiv schlechter als Nicht-Multitasker. Und das ist eben sehr gut neurologisch nachvollziehbar, eben weil wir brauchen Filter und Priorisierungsmechanismen und Energie vom Frontalkortex, die wir nachher nicht mehr haben für die richtig wichtigen Prozesse und Lernaufgaben oder sonst Arbeitsaufgaben. Und das hat mich auch so ein bisschen alarmiert. Da kann man wirklich sagen, anstatt Multitasking unbedingt irgendwie ein Deep Work eintauchen, sich voll auf etwas fokussieren, da kommt man viel mehr in den Flow, als wenn die ganze Zeit noch andere Trigger und Notifications und andere Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden.
Ja, ich merke sogar, wenn ich am Abend irgendetwas schaue, dass ich immer das Handy gleichzeitig noch da vorne habe, weil das ist so wie, so entspanne ich mich, habe ich das Gefühl, aber das stimmt in dem Fall überhaupt nicht.
Ja, also ich sage jetzt mal eben, das sind auch so Routinen, ja, oder wo man sich so aneignet und das Hirn ist sehr auf Routinen spezialisiert und möchte die nicht unbedingt ändern. Genau. Aber um sich da mal so fragen, man kann ja sagen, hey, noch das Wetti und so entspanne ich mich und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber es gehört zu mir, da kann man ja bewusst das Ja dazu finden. Und sonst, wenn man sagt, hey, nein, bin ich mir eigentlich bewusst? Will ich es wirklich so, dass man sich dann wie mal eben zum Beispiel sagt, bewusst, jetzt lege ich es weg? Oder wie auch immer.
Etwas, was schon zweimal geläutet hat, während wir aufnehmen, ist meine Apple Watch.
So gut.
Was sagst du denn? Weißt du, wenn so etwas immer noch am Handgelenk hast, wo ihr dann, das ist ja dann ein Handy, das quasi wirklich nicht weglegen kannst.
Ja, das stimmt.
Kannst du ganz ehrlich sein mit mir.
Genau, also. Ich würde jetzt mal so empfehlen, dass man dort die Notifications ausstellt. Mhm. Genau, dass man dort einfach nicht auch noch neue Neuigkeiten irgendwie kriegt. Ich habe gemerkt, in der Schule haben wir gesagt, hey, jetzt gibt's mal handyfreie Zeiten. Und dann fühlen sie alle mit der Apple Watch.
Ja, das ist krass.
Das ist einfach das Nächste, oder? Ja, also eben auch eine Apple Watch hat ja mega viele tolle Features und so. Mhm. Also von dem her. Aber ich würde jetzt mal so empfehlen, grundsätzlich dort, eben irgendwie die Notifications runterzufahren oder so.
Mhm. Super. Weißt du, etwas, was sich vielleicht auch ganz viele fragen, die jetzt da zugelassen haben, wir haben kurz mal vorher über Jugendliche geredet, das ist der Bereich der Kinder. Einfach noch kurz. Vielleicht sagst du etwas dazu, vielleicht auch nicht, aber was würdest du sagen, ab wenn einem Kind ein Handy gibt? Ich merke, das ist eine Frage, die mega beschäftigt.
Ja, das stimmt. Das ist... viele Eltern habe ich wie so gemerkt, haben einfach gesagt, ab der Oberstufe. Das ist wie so, ja, das ist so das Alter.
Ja, so ab 12.
Genau, ab so 12, ab Oberstufe und so. Und auch ein bisschen, da ist ja nachher ein extremer sozialer Druck auf dem Umfeld. Alle anderen haben eins. Bin ich jetzt wirklich der Loser, was auch immer, der keins hat?
Genau, dann gibt es schon so Chats, so Foren, die es miteinander teilen.
Genau. Mhm. Und dann ist wie so die Frage, ja, will ich mein Kind denn davon ausschliessen und so. Ich habe jetzt da meine Freundin Barbara, die hat das auch schön erzählt. Ihr Sohn kommt jetzt dann gerade in die Oberstufe und sind sich jetzt erstmal überlegt, hey, warum? Ist das einfach die gesellschaftliche Norm? Oder sagen wir, hey, eigentlich desto länger kein Handy, desto besser. Und rein neurologisch kann man das definitiv so sagen. Und dann kann man aber auch sagen, dass man wirklich vermittelt, hey, das sind eigentlich so ein bisschen die Helden. Das sind so die jungen Helden, die kein Handy brauchen und sagen, hey, wow, ich bin noch nicht in dem Modus, weil das geht ja so schnell. Genau, dass man nachher das Handy auch die ganze Zeit dabei hat und. Also ich würde sagen, desto länger nicht, desto besser. Aber klar, es geht auch, man soll auf das Wohlbefinden und auf das Kind hören. Genau, das ist klar. Aber man kann auch dem Kind auch zeigen, zum Beispiel es gibt ganz viele spannende Studien, die auch zeigen im Hirn, was passiert, wenn sie in ihrem Alter, wo noch so das Hirn so empfindlich ist, anfangen, das Handy zu brauchen.
Mhm. Und du meinst ja dann auch zum Teil stundenlang, oder?
Genau. Und dort ist ganz wichtig, wenn etwas geht, dann würde ich wirklich auch unbedingt appellieren, dort irgendwie Blockers rein tun oder einfach nur gewisse Zeiten, nicht irgendwie am Abend noch stundenlang vor dem Schlafen gehen und. Das sind einfach, dass man es dann wie so ein bisschen in Anführungszeichen immer kontrollierten Umfeld haben. Mhm. Weil eben wir Eltern sind der Frontalkortex von ihren Jugendlichen. Sie können das selber sich nie, sie hätten keine Chance, um sich selber die Regeln und die Strukturen zu geben und die durchzuziehen. Das heisst, es sind wirklich wir Eltern und kaum ist in unserem Leben, dann müssen wir uns einfach bewusst sein, wenn wir die Regeln wollen, dann müssen wir sie umsetzen und das kostet Energie auch von uns.
Mhm. Ja. Hey Maria, ich danke dir. Ich könnte dich noch ganz viele Sachen fragen, aber wir nehmen einfach einen nächsten Podcast auf.
Du bist so cool.
Hey, danke dir vielmals für all dein Reingehen, für deine Gedanken. Es war mega cool bei dir. Ja,
danke, es hat mir auch Freude gemacht. Danke vielmals.
Maria Brasser, sie ist Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie arbeitet bei Hirncoach, einem Unternehmen, das ganzheitliches Hirntraining anbietet. Das heisst, Ziel von Hirncoach ist es, mit wissenschaftlichen Methoden die Leistungsfähigkeit und Gesundheit vom Hirn bis ins höhere Alter zu fördern und zu erhalten. Dort könnt ihr zum Beispiel auch einen Hirn-Fitness-Check machen oder den Kalender bestellen, den ich erwähnt habe im Gespräch. Den Link mit den verschiedenen Angeboten von Hirncoach stellen wir euch sehr gerne in die Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. ERF Media, die diesen Podcast produziert, ist nämlich ein Spendenwerk. Und darum brauchen wir die Unterstützung von euch, unseren Hörern, damit wir weiterhin so Podcasts machen können. Jeder Beitrag hilft, Danke vielmals für eure Unterstützung. Ich bin Ruth Stutz, bis bald wieder.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.